meine erste Tochter, meine große. Da war die Geburt traumatisch, leider komplett negativ.
Und ich hatte dann leider gar kein Bonding. Das hat mich dann im Nachhinein, vor allem jetzt Wochen später, die ist jetzt 3 Monate alt, hat mich das wirklich sehr, sehr, sehr belastet.
Allerdings hatte mein Sohn die Nabelschnur im Hals und dann war der pH-Wert und die Sauerstoffsättigung sehr, sehr niedrig.
Mein ET ist im Mai und zwar bin ich HPV-positiv.
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining, Hebammen-Nähkästchen und Tacheles. Leichte Muse und Deep Talk. Und wir sind Sissi Rasche und Karin Dannhauer.
Ein herzliches Willkommen heute wieder im Hebammsalon.
Heute Hallo.
Mit Karin Dannhauer.
Und Sissi Rasche.
Ja, wir haben heute, sind wieder am Ende unserer Mini-Staffel angekommen. Ging schon wieder so schnell. Kind ist geboren. Und bevor es ins Wochenbett geht mit euch gemeinsam, haben wir heute nochmal eine Community-Folge zum Thema Geburt und eure Erfahrungen und ja, sind total gespannt.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Werbung. Sissi, wir haben ja auch in dieser Staffel zum Thema Nestbau und Wochenbettvorbereitung schon ganz oft darüber gesprochen. Und ich habe sie natürlich auch als ultimatives Must-Have im Wochenbett empfohlen, die Periodenunterwäsche.
Ja, natürlich, Karin.
Und wir sind natürlich riesige Fans von der frauengeführten Company Uja. Ne, wir kennen beide Gründerinnen persönlich und sehr gut, die ganz, ganz, ganz tolle Bodywear und auch Unterwäsche für Frauen produzieren. Und außerdem liegt Kathi und Christine die Umwelt auch als soziales Engagement total am Herzen.
Ja, also du hast sie mir sogar damals vorgestellt, also danke nochmal für diese tolle Intro und seitdem auch ganz groß immer bei mir im Schrank. Und die haben ein sehr, sehr tolles Sortiment von Periodenunterwäsche, Everydays, Mom Still BH Unterwäsche. Ich liebe gerade aktuell total ihren neuen BH, der ist leider ausverkauft. Und sogar Unterwäsche, die bei Blasenschwäche und Shapewear. Also echt großes Sortiment mittlerweile.
Volles Programm und wie gesagt, die Unterwäsche von Uja ist für die Periode schon super und eben auch fürs Wochenbett oder auch eben schon während der Schwangerschaft. Auch gerade dann, wenn ihr Probleme mit dem Beckenboden habt und unter Blasenschwäche leidet. Oft ist es ja ein Thema auch für die Zweitgebärenden, wenn die dann Trampolin springen mit ihren großen Geschwisterkindern. Und die sind eben atmungsaktiv und ohne irgendwelche Schadstoffe.
Ja, und sie sind nicht nur praktisch, sondern auch echt, sie haben wirklich sehr, sehr schöne Modelle. Und es gibt jetzt auch gerade wieder mal ein paar neue, auch gerade für Schwangere und fürs Wochenbett. Und welche, die auch wirklich so ganz schöne Spitze haben, wenn man es dann wirklich nicht nur irgendwie, aber trotzdem bequem und High-Waist. Ich mag ja wirklich immer, wenn es so schön hoch ist und die High-Waist Comfy Lace, sieht sehr, sehr schön aus, habe ich auch. Und sie ist einfach super bequem und elastisch und einfach ganz weich.
Und auch super sexy, die sind auch total gut geeignet für werdende Mütter und Mütter. Diese Shorty und Shorty Strong, die sehen so ein bisschen aus wie enge Boxershorts und die gibt es einfach auch mittlerweile in schönen Farben und die haben so noch so ein Glitzerband, einige von denen obendran in Merlot und Schwarz und Midnight und die schützen bei mittlerer und schwerer Blutung im Wochenbett und auch bei Schmierblutung.
Ich nutze sie auch immer gerade, wenn ich meine Periode habe für nachts, das ist immer meine Nachtsperiodenunterwäsche. Ja. Und probiert die einfach gerne mal aus. Wir haben nämlich auch einen Rabattcode für euch. Großes H, großes S für Hebammsalon 5. Und damit bekommt ihr ab einem Bestellwert von 25 Euro 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Der Code ist mit allen Marketingaktionen kombinierbar und der läuft bis Ende des Jahres in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ihr findet unseren Code natürlich und alle Infos dazu in unserem Linktree in den Shownotes.
Werbung Ende.
Genau. Wir sammeln ja dann eure Sprachnachrichten ein. Das machen aber ja nicht wir, sondern unser Redaktionsteam vom Studio Trill. Und deshalb haben wir die ja immer selber auch noch gar nicht gehört, bis jetzt zu diesem Moment.
Und möchten uns aber einfach Frau Autorin da drüben, dass wir uns nochmal bedanken, weil es waren natürlich wieder super viele und es ist super schön, aber wir müssen natürlich ein paar aussuchen können, nicht alle, weil sonst würden wir jetzt hier einen ganzen Tag Community-Folge machen und freuen uns aber darüber, dass ihr uns geschickt habt. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Frage, denke ich mal, einfach mal an, oder Karin?
Genau, das machen wir. Und Jana hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
Hallo ihr Lieben, ihr hattet ja nach Geburtsberichten gefragt und ich habe zwei Kinder, beide Kinder habe ich vaginal geboren und meine erste Tochter, meine Große, da war die Geburt traumatisch, leider komplett negativ. Es ist alles schief gelaufen, was schief laufen konnte. Ich hatte mich ganz toll vorbereitet, bin immer positiv gewesen, habe mir Hypnose, Meditation angehört und war für alles offen. Und ja, im Endeffekt hatte ich einen vorzeitigen Blasensprung und auch Wehen. Die Wehen waren aber leider gar nicht muttermundwirksam und hat sich der Muttermund über viele, viele Stunden nicht geöffnet. Ich hatte aber sehr starke Schmerzen durch die Wehen. Und nach fast 24 Stunden wurde mir eine PDA gelegt. Da war ich erst bei 3 cm Muttermund. Und so wurde die PDA immer aufgespritzt. Und ich fand es natürlich toll, weil ich hatte gar keine Schmerzen. Aber dass das später für die Geburt total negativ sein würde, darauf hat mich keine Hebamme hingewiesen, kein Arzt. So dass irgendwann der Muttermund halt vollständig eröffnet war und dann kamen die Ärzte rein und meinten, ja, die Geburt muss jetzt losgehen. Ich habe aber keine Wehen verspürt, weil die PDA halt so gut lag. Ja, so lag ich dann auf dem Rücken und habe ins Leere gepresst. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, was in meinem Körper vor sich geht. Ich hatte nicht diesen natürlichen Pressdrang. Dann wurde von oben gedrückt, aber heftigst, von unten mit der Saugglocke gezogen und dann wurde ein Schnitt gemacht in der Scheide und irgendwie kam meine Tochter dann doch zur Welt. Aber all das komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe und wie gesagt, ich habe es als sehr traumatisch wahrgenommen, weil ich auch nicht von den Ärzten mitgenommen worden bin, was passiert, was mit meinem Körper gemacht wird. Ich habe mich, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, ich habe mich einfach untergeordnet und so sollte es einfach nicht sein. Meine zweite Geburt war sehr positiv und ganz anders und die hat mich auch heilen lassen. Ja, so viel dazu. Danke für eure tolle Arbeit. Liebe Grüße von Jana. Tschüss.
Ja, danke, Jana, für deine offenen Worte und dass du diese Erfahrung mit uns teilst. Und ich glaube, jede Frau kennt auch solche Geschichten. Ne? Also, dass man irgendwie eine Geburt erlebt mit allem Drum und Dran, so nenne ich das jetzt mal. Also, Jana hat ja einiges mitgenommen. Das ist einfach natürlich keine Erfahrung, die man sich so wünscht, wo einiges bestimmt auch nicht optimal gelaufen ist. Es fällt uns natürlich immer schwer, so jetzt Einzelfälle von außen irgendwie zu beurteilen und zu sagen,
so hätte es besser.
So und so hätte es besser laufen können. Die Hebamme, die vor Ort war und auch sicher die Ärztinnen, haben ihr Möglichstes gegeben. Davon gehen wir jetzt alle mal aus. Und dennoch gibt es eben solche Geschichten. Und die Frage dahinter ist ja, an welchem Punkt hätte wer was anders machen können?
Und was? Aber für mich, das ist das auch so eine Geburt. Das hatten wir in der Bauchgeburtsfolge, wo eigentlich, glaube ich, auch dieses auch wenn es jetzt vielleicht, wenn man es jetzt so in Anführungsstrichen nennt, ist eine vaginale Geburt, es war eine vaginal operative Geburt, es wurde eine Saugurte gezogen. Aber auch da finde ich, um das zu verarbeiten, wäre auch dieses Gespräch richtig gewesen, ne? Was es nicht kam. Weil so aus Janas Interpretation, wie sie es für sich erlebt hatte, ist der erste Ansatz für mich so, Kommunikation hat komplett gefehlt.
Ja, genau.
Und das sind einfach so einfache Skills, selbst wenn es jetzt vielleicht schwierig geworden wäre mit der PDA, weil manchmal ist es, um das auch zu verstehen, ich hatte also auch schon wieder ein bisschen her, ist ja immer, hatte ich auch eine Geburt, wo die PDA dann so stark war, dass die Frau, so wie du das eben beschrieben hast, gar nichts gespürt hat und wusste auch nicht, wo sie hinschieben musste. Ja. Ich habe ihr dann da ganz gut geholfen, wir haben das Kind bekommen, aber es ist manchmal auch wirklich eine Kunst, das zu dosieren, gerade wenn man eine sehr große Frau ist oder eine sehr kleine Frau ist. Also diese Kunst, die PDA wirklich so zu setzen, dass sie optimal ist, dass man wenig Schmerzen hat, ne? Symmetrisch wirkt und man noch das Gefühl hat, sein Baby rauszuschieben, ist nicht immer gegeben, aber hätte dir das jemand, glaube ich, besser kommuniziert und da auch, für mich von außen hin ist einfach gar nicht, bin ich jetzt, also natürlich das, was du beschrieben hast, dann auch noch der Darmschnitt und so, aber die Kommunikation ist für mich das Erste, was ich sehe, wo ich denke so, oh, das hätte man in einigen Dingen einfach verhindern können, wenn einfach schon mehr gesprochen worden ist.
Und wie Jana das ja auch beschrieben hat, sie hat sich untergeordnet, so, also die Frau einfach mitzunehmen, ne? Also sie sozusagen in ihren Ressourcen zu stärken, ihr zu sagen, was geschieht hier gerade, was haben wir vor und warum und was können wir tun, um dir dabei zu helfen, also die Geburtshelfer, die Frauen sozusagen damit ins Boot holen, sodass man eben sich als zentrale handelnde Figur erlebt und nicht als irgendwie, ne, ja, keine Ahnung, irgendwas wurde da mit mir gemacht, finde ich einen wichtigen Punkt. Und diese PDA, ne, die, wo dann ja auch immer so, ist das überhaupt gut mit einer PDA und so, also das hast du ja eben schon ganz gut geschildert, dass es eben auch gar nicht so einfach ist, eine PDA richtig zu dosieren und dass man sich da ein bisschen herantasten muss und dass das, was Jana beschreibt, letztlich ja auch sozusagen immer das ist, wenn man sagt, was spräche gegen eine PDA, sind das eben dann genau die Effekte, ne, die man sozusagen manchmal als Nebenwirkung einer PDA hat, dass die Betäubung eben nicht optimal gefahren wird und dass die Reflexe dadurch dann eben mit unterdrückt werden, nicht nur die Schmerzen genommen werden, was ja Sinn und Zweck ist natürlich, wo die ja auch sehr zuverlässig wirkt, aber dass eben auch die Geburtsreflexe, dass die auch mit ausgehebelt werden und dass man dann sozusagen so ein bisschen die Handbremse zieht, ne? Dass einfach so diese natürlichen Kräfte, die eben nur dann wirken, wenn die nicht betäubt werden, dass man die dann so ein bisschen aushebelt in dem Moment und nicht mehr diese Kraft dann zur Verfügung hat. Da muss man erst ein bisschen Zeit verstreichen lassen, dass das Gefühl langsam wieder reinströmt oder aber eben auch sich natürlich so Sachen wie Schwerkraft und so zunutze zu machen, ne? Dass man eine Frau mit PDA eben nicht auf dem Rücken legt.
Aber trotzdem denke ich, dass die PDA, Jana, auch bei deiner Situation in deiner ersten Geburt nach den vielen Stunden Wehen...
Ja, natürlich. Absolute Indikation für eine PDA.
Genau, weil das hättest du ja gar nicht weiter... Also wäre schwierig, das durchzuhalten.
Genau, das ist ja dann immer die Frage, wenn man auf eine PDA verzichtet. Ja, und dann? Also man kann ja, ne, dass es so nicht weitergeht, dass in der Situation stecken die Frauen ja. Das ist ja dann auch eben klar, wie Kloßbrühe ist, dass man irgendwas braucht.
Ja.
Und da ist eine PDA dann durchaus auch Gold wert. Ich wollte damit nur sagen, ne, wenn man sozusagen, also so die Idee einer optimalen PDA, so, ne, dass die eben die Schmerzen lindert und alles andere aber nicht beeinflusst, dass man das eben manchmal so hat, dass man aus Versehen und ohne, dass es anders geht, manchmal eben auch, und das weiß man auch vorher eben nicht, welche Frauen das besonders betrifft, also bei welchen Frauen eine PDA leicht geht und bei welchen nicht oder so, oder optimal wirkt und bei welchen nicht. Das weiß man vorher nicht so genau und das sind dann so genau die Dinge, die man meint damit.
Ja. Aber um ihr jetzt nochmal das zu nehmen, ist es so, dass die auf jeden Fall sehr gerechtfertigt war, dass man die da gegeben hat. Aber ich denke mal, Hauptgrund der Kommunikation, wenn ihr das jetzt vielleicht gerade hört und ihr habt eure Geburt noch vor euch oder habt so ein ähnliches Erlebnis und das ist noch nicht so lange her, ich bin wirklich einfach immer gerade dabei zu sagen so, hey, sucht das Gespräch, vor allen Dingen auch, es ist Feedback, finde ich, für die Hebammen oder für das Ärzte-Team da wichtig, weil Es sind manchmal einfach so Alltagssituationen, da muss man immer wieder darauf sensibilisieren. Für euch ist es die eine Geburt und für die anderen sind wir die eine von vielen und da muss man sich wirklich als Personal immer wieder drauf zurückberufen, damit da sich nicht einfach so ein Alltag einschlägt, dass Sprache so viel Macht hat unter der Geburtshilfe und Kommunikation in den Schritten und da gibt's nicht zu viel zu erklären. Also ich meine, kann man ja sagen, wenn man das nicht wissen will, aber da ist einfach für mich ausschlaggebend die Kommunikation gewesen, umso schöner ist, dass du bei deiner zweiten Geburt, wie du es so gerade beschrieben hast, dieses heilende Erlebnis hattest und damit auch so ein bisschen das so abschließen konntest. Ne? Also, weil, wie gesagt, alle gute Vorbereitungen, die du getroffen hast, dich trifft auf jeden Fall keine Schuld. Ne? Du hast jetzt nichts falsch gemacht.
Ja, und das ist eben dann manchmal so schmerzvoll, ne? Dass man dann irgendwie so merkt, dass es einem so entgleitet und so aus der Hand genommen wird. Und dann ist es einfach so schade, wenn das an solchen Dingen, ne, das ist dass man da kommunikativ und empathisch offenbar eben nicht abgeholt wurde und so, genau.
Und es ist auch für uns so ein Balanceakt, wenn wir so eine Folge jetzt machen, die Community, dass diese Geschichte, ne, das macht uns ja tief betroffen, wenn man das hört und das macht jede Hebamme tief betroffen und da geht es ja auch nicht darum zu judgen, wer jetzt hier schuld ist oder schuld, aber es ist einfach unser System, so wie es jetzt gerade in diese Richtung ist, ist einfach kein, da werden wir Frauen, Familien nicht abgeholt. Und das heißt gar nicht, dass du da jetzt eine böse Hebamme hattest. Vielleicht musste sie 10 Frauen gleichzeitig betreuen. Ne? Das geht Karin und mir nicht darum, jetzt irgendwie sagen, die haben jetzt irgendwie was Böses gemacht. Aber darauf aufmerksam zu machen, dass das einfach kein Standard sein sollte. Und das ist leider einfach noch viel zu oft auftritt und vorkommt. Und dass wir wissen halt, wie es einfach anders laufen würde und deine Geburt wäre, wenn du vielleicht besser aufgeklärt geworden bist und dass man einfach sagt, das kann auch so vorstellen, dann kann man mit der PDA, dann wäre es vielleicht anders gelaufen und du hättest es als nicht so traumatisch empfunden und das.
Ja, und was du gesagt hast, ne, immer auch sozusagen so die Betroffenen auf allen Ebenen, also es ist deine Geburt und deshalb ist es, wie sie es eben gesagt hat, so deine biografische erste Geburt, so die hat gefälligst von allen Umständen und von allen professionellen Menschen, die da mit dir zu tun haben, vom Setting her so gestaltet zu werden, dass es eben ein gutes Erlebnis ist. Und gleichzeitig ist es eben auch, wie sie sagt, ne, die Kollegin, die auch betroffen ist von der Situation, dass sie nämlich gleichzeitig 3 Frauen möglicherweise im Kreißsaal parallel betreuen musste. Das soll überhaupt nichts rechtfertigen oder eine Verantwortung sozusagen verschieben. Aber es ist einfach, also nicht umsonst arbeite ich nicht mehr im Kreißsaal und werde auch in diesem Leben nicht mehr im herkömmlichen Schichtsystem im Kreißsaal arbeiten, weil ich bin da einfach nicht mehr kompromissfähig.
Nee.
So, ne, das, und
aber es so tut ja weh, wenn man das jetzt hört, wenn wir das jetzt sagen. Weil wir natürlich sagen können, okay, das wäre das, so und so hätte das anders gelaufen.
Wir wissen, wie gute Geburtshilfe gehen würde. Und vielleicht auch diese Kollegin, die auch unglücklich nach Hause gegangen ist und irgendwie gesagt hat, scheiße, schon wieder habe ich eine Frau nicht so gut betreuen können, wie ich sie gerne betreut hätte, weil ich weiß, wie gute Betreuung irgendwie geht. Und das eben, ne, beides nebeneinander stehen zu lassen, ohne das irgendwie miteinander aufzuwiegen oder irgendwie sowas, es ist einfach ein Problem. Und es ist ein Problem, was eben...
Was sage ich jetzt? Wie in jeder Folge?
Jetzt wieder von ihrem holistischen Zentrum. Und genauso, das ist ja auch die Idee, ne? Wie es ginge, wissen wir.
Wissen wir. Das ist einfach so schlimm. Karin wird nie wieder im Kreißsaal arbeiten, aber auch zum Beispiel, ich arbeite ja noch in der Geburtshilfe und ich kann nur so Geburtshilfe machen, für mich als Hebamme, das habe ich ja ganz klar entschieden, in der 1-zu-1-Betreuung, aber ich merke halt auch, dass diese Dauerrufbereitschaft für mich und meine Familie und auch für meinen, weiß nicht, das kann ich ja nicht, bis ich 80 bin, machen. Ne?
Das habe ich auch lange gemacht, auch das werde ich in diesem Leben nicht mehr machen.
Na, weil es einfach...
24/7, 365 Tage im Jahr, außer die, weiß ich nicht, 20 Urlaubstage, die man irgendwie ein Dreivierteljahr vorher einplanen muss, weil die Frauen sich alle anmelden. Auch das ist ein hoher Preis.
Ja, und dann so auch irgendwann für sich zu sagen, also jetzt, wo ich ja auch gerade immer ganz häufiger drüber nachdenke, dadurch, dass ich ja auch viele Sachen... Als Mutter von 4 Kindern, unser Herzensprojekt, den Hebammensalon. Also es sind ja alles so Projekte, die mir viel Spaß machen, aber mein Herz hängt, wie bei dir, viele Jahre lang, du hast den Absprung dann geschafft, an der Geburtshilfe und so, wie ich sie mache, liebe ich sie und anders kann ich sie nicht machen. Das heißt,
okay, what can I do now? Aber es ist einfach auch mal schön, nicht diesen hier zu sitzen heute wieder und zu hoffen, dass dieser Podcast stattfindet.
Und immer mal den Flugmodus heimlich wieder auszustellen, um zu gucken, ob du nicht in Rufbereitschaft angerufen worden bist.
Ja, wir schweifen ab.
Wir schweifen ab. Jana, tausend Dank für deine Geschichte und deine Ehrlichkeit und unser Appell immer wieder, die Geburtshilfe, es muss sich tatsächlich vieles ändern und wir sind die Ersten,
die dabei sind. Im holistischen Zentrum würdest du schon anfangen zu arbeiten, ne? So ein bisschen? Könntest du so ein bisschen...
Ich müsste ja dafür dann irgendwas nicht mehr machen von den Sachen, die ich mache. Das ist ja immer sozusagen das grundsätzliche Problem. Unser aller Tage hat ja nur 24 Stunden. Und ich bin immer noch alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und ich habe ein Unternehmen und ich bin Autorin. Und ich arbeite ja auch noch als Hebamme zum Beispiel in der Praxis, zum Beispiel im Wochenbett.
Ja, die machst du denn da? Die Akupunktursprechstunde. Machst du denn da?
Mach ich denn da? Ja, das ist okay. Das ist okay. Ich mir als kleinen Soft Lounge.
Okay.
Bin ich dabei. Ich mache zumindest erstmal die Akupunktursprechstunde und ein bisschen Vorsorge. Ich mache ja alles von allem so ein bisschen, weil ich mich ja auch nicht trennen kann. Natürlich nicht. Also auch mein Herz schlägt natürlich für die Frauen, die ich betreue.
So,
danke, liebe Jana. Und wir haben noch eine
zweite Nachricht.
Hallo. Ich hatte an sich eigentlich eine echt schöne Geburt. Die Wehen gingen 20 Stunden, beziehungsweise 19. Ich hatte eine Beckenendlagengeburt und es war wirklich toll und ich hatte eine super Begleitung, aber am Schluss habe ich dann doch einen sekundären Kaiserschnitt benötigt, weil ich eine sekundäre Venenschwäche hatte und aufgrund des niedrigen pH-Werts von meiner Tochter und dass sie nicht zu 100% perfekt geatmet hat am Ende, musste sie dann gezepert werden und zur Überwachung auf die Intensivstation und ich hatte dann leider gar kein Bonding. Das hat mich dann im Nachhinein, vor allem jetzt Wochen später, die ist jetzt 3 Monate alt, hat mich das wirklich sehr, sehr, sehr belastet, weil ich mir das unbedingt gewünscht habe. Und ich hatte auch letztens wieder so einen richtig emotionalen Ausbruch, weil ich nicht die natürliche Geburt hatte, wie ich sie mir so sehr gewünscht hatte. Weil ich eigentlich auf gar keinen Fall einen Kaiserschnitt wollte, nur wenn es nicht anders ging. Ich meine, es ging jetzt nicht anders, aber trotzdem war es einfach für mich sehr, ja, einfach, ich trauere darum. Also ich trauere um die verlorene Geburt, die ich nicht hatte mit dem Kind und es ist auch nicht nachzuholen. Genau, an sich war das sonst richtig toll. Also meine Geburt war schön, die Begleitung war klasse, habe ich ja schon gesagt, genau. Und das fehlende Bonding haben wir dann quasi mehr oder weniger 5 Tage später erst nachholen können, weil sie 5 Tage auf Intensivstation war und dort konnte ich habe sie zwar angelegt, aber ich konnte kein Bonding machen, weil sie anfangs die Temperatur nicht halten konnte und ich konnte sie dort quasi nicht nackt auf mich drauflegen. Das habe ich dann erst 5 Tage später im Wochenbett, auf der Wochenbettstation gemacht.
Ja, also das ist immer so berührend, oder Sissi? Danke auch Annika dir für deine Geschichte. Und
man muss die ja so ein bisschen zweiteilen, weil ich finde, die Geschichte von Annika ist ja so, dass das, was wir neulich in der Bauchgeburtsfolge hatten, dass sie sich ja erstmal gut begleitet gefühlt hatten und dass wir in Geburten nicht reinschauen können und dass sie dann in einem sekundären Bauchgeburt geendet ist. Aber sie erstmal im ersten Einblick so sagt, dass sie das alles
auch verpackt hat, die
Begleitung war gut.
Davon und die Begleitung war gut und so. Genau, und dann einfach
den zweiten Teil,
das Trauma, ne? Also diese Trennungserfahrung, die ja auch immer verbunden ist, ob es einem in diesem Moment bewusst ist oder nicht, dass man um das Leben des Kindes bangt, also gezepapt, das ist so eine Atmungshilfe, um das mal irgendwie das, was das Baby da bekommen hat zur Unterstützung der Sauerstoffversorgung, musste auf die Intensivstation. Das ist eine Trennungserfahrung mit einer, wie auch immer, brenzlig empfundenen Situation. Und das ist ja so, dass eigentlich nach einer Geburt diese ganzen Gedanken und Sorgen, die man sich ja auch immer mal so macht, mit diesem, das Baby ist da, der erste Schrei, so dieser Relief, das Baby ist gesund und es ist jetzt da. Und wenn das ausbleibt und das heißt, und dann wird das Kind auf die Kinderintensivstation verlegt, dann kommt dieser Relief nicht und dann bleibt man in diesem Adrenalin und dann schaltet man nur auf Funktionsmodus. Und was Annika beschreibt, nämlich, dass es dann erst Wochen später so langsam einsickert, die Trauer, die dann kommt. Also für Trauer ist in dem Moment einfach überhaupt kein Platz, sondern es geht um Funktionieren und so einen Lebenserhaltungsmodus sozusagen für sich selber und auch natürlich dann für das Kind. Und dann kommt das erst nach und nach, dass das so in einen hineinsickert, was das überhaupt bedeutet hat. Und dann kommt die Trauer und dann ist man traurig um das, was nicht hat sein dürfen. Und diese Bonding-Erfahrung, also Bonding bedeutet ja schlichtweg erstmal Bindung herstellen. So. Und es wird manchmal auch benutzt für Dinge, die man tut, die Bindung unterstützen. Also zum Beispiel nach der Geburt, dass das Baby direkt Hautkontakt hat zu seiner Mutter, also weil erstmal am Anfang ja noch die Nabelschnur dran ist und das reicht dann noch nicht aus von der körperlichen Entfernung sozusagen. Das Papa kann dann später auch kuscheln oder deine Partnerin. Aber diese Rückkehr zur Verbindung Mutter-Kind mit dem angenabelten Baby noch auf dem Bauch, das ist eine Intervention sozusagen, die man den Frauen heutzutage ja auch von unserer Seite aus aktiv anbietet. Also ob man jetzt das Baby der Frau anreicht oder es auf den Bauch legt oder wie auch immer, das kann man sich verschiedene schöne Sachen überlegen. Aber das ist totaler Konsens, ne? Dass einfach der Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt irgendwie gut tut. Und das konnte in dieser Situation eben nicht erfolgen. Und dann beschreibst du auch so ein paar Situationen, die auch kinderkliniktypisch sind, so von wegen, du durftest dann irgendwie nicht nackt sein. Also auch da, ne, gibt es natürlich Mittel und Wege und Möglichkeiten, die dann manchmal aus personellen Gründen dann irgendwie dann doch nicht gehen oder nicht umgesetzt werden. Wie auch immer, so dass du einfach nach Tagen erst, das ist ja eine ganz haptische, sinnliche Erfahrung, dass das Baby nackig und nass Haut auf einem drauf liegt. Das ist ja nicht nur von der Vorstellung, oh, das stelle ich mir ganz schön vor, sondern es macht ja was. Das löst Dinge aus, das löst Hormone aus, das löst Verhalten aus. Und so. Und wenn das alles fehlt, dann merkt man das manchmal erst später. Und da gibt es auch so einen Satz, it's never too late for rebonding. Hm. Na, also, dass man das natürlich nachholt. Und du hast ja gerade gesagt, dein Baby ist jetzt 3 Monate alt. Das ist natürlich schon 3 Monate her, aber es ist eben auch erst 3 Monate alt und noch ganz klein. Und das könnt ihr jetzt sofort machen, dass ihr zum Beispiel, also über das Bonding-Bad haben wir ja schon mehrfach gesprochen, nach Brigitte Meissner, das ist eine Kollegin, die das sozusagen das erste Mal sich ausgedacht und aufgeschrieben hat und so. Und das ist mittlerweile ganz etabliert. Das machst du auch, ne, Sissi?
Ich mache das ganz viel. Ja.
Auch und ohne pathologischen Anlass. Ich finde, Bonding war dir eigentlich aus verschiedenen Gründen immer schön.
Ja, auf jeden Fall. Aber gerade, wenn ich halt solche Situationen habe, die ja, wie wir oft besprochen haben, in unserer Mini-Staffel Geburt, ja, dass einfach Geburt nicht planbar ist und du, auch wenn Annika sich jetzt super gut betreut gefühlt hat, ist ihr Baby sozusagen, brauchte einfach Starthilfe und hat den CPAP und dann ist für mich ganz klar, dass es im Wochenbett oder meistens auch eher im späteren Wochenbett, weil am Anfang ist man ja noch mit allem so beschäftigt, mit der Heilung deiner Naht, dann das Baby, um das, wenn es in der Kinderklinik ist, dann ist man mit dem Stillen beschäftigt. Also so, dass dann aber zum Zeitpunkt, wo sich das alles so ein bisschen gesetzt hat und deshalb ist es auch einfach für dich noch total gut möglich, dass es kann auch nach 6 Monaten passieren, dass man dieses Rebonding-Bad einfach macht und das ist einfach nochmal wirklich einfach gut und da kommen dann auch nochmal diese Emotionen hoch und dann kommen die auch einfach mal so richtig in den Kontext raus und das tut gut und genau, deshalb kann man diese Geburt, wie du sie beschrieben hast, so, so gut teilen, dass man jetzt sagt, einfach sagt, das, was du vermisst hast, das können wir jetzt einfach nochmal nachholen, diese Zeit geben, diesen Raum geben, um dieses Trauma einfach nochmal wirklich da rankommen zu lassen.
Und da auch dann nochmal die Trauer zu spüren. Mhm. Ne? Also ich finde oft, wenn ich ein Bonding-Bad mache mit einer Familie, und vorher genau bespreche, also ob die das, also wer da bei sein soll und ob ich mich dann zurückziehe und dann irgendwie nach Hause gehe oder ob ich das bis ganz zum Schluss begleite und die hinterher nochmal mit mir sprechen wollen oder erst beim nächsten Hausbesuch. Also wie auch immer, das kann man ja verschiedentlich gestalten, dass es ganz oft so ist, dass die Frauen dann weinen und dass das eine Mischung ist aus Berührtheit und Rührung, aber eben auch aus Trauer zu realisieren, was sie nicht gehabt haben in dem Moment und was sie so gebraucht hätten, so dass Tränen, die dann fließen können, ja, dann Dinge ins Fließen bringen, auch auf der emotionalen Ebene und so. Und dass das total schön ist, sich davon auch nochmal berühren zu lassen und das dann zuzulassen und zu spüren, so ja, da ist echt einfach auch eine Traurigkeit. Und wie Annika das ja auch in der Sprachnachricht gesagt hat, das lässt sich ja auch nicht mehr zurückdrehen.
Nee.
So und gleichzeitig gibt es eben auch ein Jetzt. Und im Jetzt können Dinge passieren, die damals nicht möglich waren. Und die sind kein Ersatz, aber sie sind sozusagen ein Ritual, was heilen kann.
Genau, einfach den Heilungsprozess zu unterstützen, um da halt einfach diese Narbe einfach ein bisschen
weicher lassen,
ja. Wie eine Massage einer deiner Bauchgeburtsnarbe. Und das ist ganz gut. Also ich, um natürlich, weil wir ja auch, ne, also nicht hier immer besprechen wollen, was ich wieder nicht nachvollziehen kann, was Annika gesagt hat. Deshalb saß ich hier schon wieder so hinter meinem Mikro und machte irgendwelche Zeichen.
Naja, ich wollte es extra nicht kommentieren, weil es immer so schwierig ist.
Ja, aber ich finde es schwierig. Also ich weiß, ich will jetzt auch nicht wieder mit dem Finger drauf pointen. Und Annika, du hast nichts falsch gemacht, aber es hören einfach Leute diesen Podcast und die möchten wir ermutigen. Ein Wärmebad ersetzt, also wenn die Atmung okay ist und klar kann einige Kinder die Temperatur nicht erhalten, aber dazu haben wir das Bonding und das Känguruen auch auf Intensivstationen
erfunden. Und die 37 Grad warme Hauttemperatur der Mutter.
Genau, dass ihr, wenn ihr in so eine Situation kommt, das ist jetzt keine Entschuldigung für nicht ein Kind auf die Brust zu bekommen. Sorry. Und deshalb ist es wichtig, das zu sagen.
Ja, ist es auch. Also natürlich ist irgendwie vollständig beatmete Kinder mit den Schläuchen dran dürfen.
Genau, aber sie hat ja gesagt, so, ne, dann kommt die Temperatur, die ersten Tage ist ja.
Ja, klar. Es braucht dann halt eine Pflegekraft, die dann irgendwie das Kind abkabelt und wieder ankabelt und zwischendurch dann auch irgendwie einen Blick hat, dass das Kind irgendwie, keine Ahnung, zumindest seinen Pulsoximeter noch dran behält und so. Es ist einfach wieder mal auch so ein personelles Ding, ne, dass es dann einfach easier ist, wenn man sagt, ja, das Kind bleibt jetzt in der Kiste.
Manchmal auch nicht personell, einfach auch einfach.
Ja, natürlich. Manchmal auch einfach keinen Bock. Voll klar. Also auch das gibt's. Ja.
Deshalb
eine Wurstigkeit, die
ihr braucht. Euer Baby und ihr habt damit ein Mitspracherecht und deshalb müssen wir euch sensibilisieren.
Ja. Danke, Annika, für deine Geschichte. So, und jetzt sind wir ganz gespannt, was Anna uns erzählt.
Hallihallo, ich melde mich mit zwei recht positiven Geburtserlebnissen. Allerdings war beides mal das, was drumherum lief, nicht ganz so positiv. Bei meiner ersten Geburt 2021 war die Geburt an sich weniger das Problem. Die war mit 6 Stunden wohl relativ schnell und auch selbstbestimmt im Stehen ans Tuch gestützt und auf meinen Mann gestützt. Das war wirklich schön und eine kraftvolle Erfahrung. Allerdings hatte mein Sohn die Nabelschnur im Hals und dann war der pH-Wert und die Sauerstoffsättigung sehr, sehr niedrig. Und er wurde sofort abgenabelt und auf die Neo abtransportiert. Und das hat sich für mich wirklich angefühlt, als würde er mir von den Kinderärzten entrissen werden. Das konnte ich damals einfach in meinem Geburtsdelirium nicht gut einordnen und hatte da emotional noch sehr, sehr lange dran zu knabbern, auch wenn ich heute weiß, dass ich da medizinisch niemandem einen Vorwurf machen kann. Und das wusste ich auch damals, aber emotional hatte ich damit einfach noch lange zu tun. Ich wollte dann deshalb eigentlich im Geburtshaus mein zweites Kind kriegen. Und da hat sich dann aber im Laufe der Schwangerschaft herausgestellt, dass meine Plazenta ziemlich lange, ziemlich tief war und es in Richtung Plazenta Previa ging. Und es war dann ein ewiges Hin und Her in den Wochen vor der Geburt. Mal sah es irgendwie besser aus, dann sah es wieder schlechter aus. Dann hat die Frauenärztin zwischendrin gesagt, ach, das wird auf gar keinen Fall eine vaginale Geburt. Ich soll zur Geburtsanmeldung ins Krankenhaus. Und da hat sich dann rausgestellt, ist alles überhaupt nicht schlimm, ist alles weit genug weg. Aber wegen diesem ganzen Hin und Her wollte ich dann irgendwie einfach doch in die Klinik und hatte dann dort einen Wunschzettel geschrieben nach dem Muster von Sissys Geburtsplan, den sie mal auf Instagram gezeigt hat. Und das wurde von allen total positiv aufgenommen und ich hatte da dann eine sehr, sehr schöne Wassergeburt, die mich mit allem, was vorher war, sowohl in den Schwangerschaften als auch dann eben die Geburtserfahrung beim ersten versöhnt hat. Und das war wirklich schön, da kann ich nur jeden bestärken, das mal auszuprobieren, wenn da jemand noch Schwierigkeiten damit hat. Liebe Grüße und vielen Dank für eure Arbeit.
Ich weiß gar nicht, wann ich einen Geburtsplan auf Instagram hatte.
Ja, also manchmal kommen dann so Sachen, ne, wo man dann irgendwann mal was gedroppt hat. Du hast doch irgendwo mal gesagt, wo ich sage, oh, habe ich das gesagt? Klingt gut, aber ja, wir haben einfach schon auf so vielen Kanälen so viel Kram schon geteilt, dass wir manchmal selbst den Überblick verlieren.
Ja,
es waren auch erstmal schöne Geschichten, oder?
Ja, eine schöne Geschichte von ihr. Klar, bei der ersten Geburt, ne? Das ist natürlich ging wahrscheinlich ganz schön schnell. Mhm. Ne? Also deine Geburt war ja wirklich, wie du es beschrieben hast, mit den 6 Stunden. Dann im Stehen, das ist, hat dein Baby, glaube ich, so ein bisschen erschreckt und überrumpelt, als es da rauskam und schnell rausgeworfen wurde, was ja eigentlich toll ist. Und da haben einige Babys ja dann auch, so zu schnell, zu langsam. Mhm. Also man kann es ja nicht recht machen, aber das wird wahrscheinlich, glaube ich, auch damit zusammengehangen haben. Das ist manchmal so, wenn die Wehen da einfach so wie so ein Wehensturm und dann einfach alles relativ schnell, so hört sich das an. Und dann muss das Baby natürlich einmal kurz versorgt werden. Und klar, man kriegt erstmal so einen Schreck, wenn man dann so ein pH-Ergebnis hat. Ich denke mal, so wie sich die ganze Geschichte anhört, wenn der pH sich innerhalb der ersten Stunde so schnell wieder stabilisiert, dann ist da ja auch mit deinem Baby nichts gewesen. Es ist dann manchmal diese Momentaufnahme, die dann in dem Moment echt doof ist. Und wenn der in der ersten Stunde dann wieder gut ist, dann braucht man da auch keine Angst haben. Aber es muss natürlich alles überprüft werden. Und ich kann dein Gefühl total gut nachvollziehen, weil es ist einfach nicht natürlich, dass wenn man sein Baby zur Welt bringt und dann wird es erstmal weggeschleppt. Ne? Das ist halt irgendwie nicht so vorgesehen. Aber gut, dass du da in so guten Händen warst. Und dann natürlich auch die zweite Geschichte. Freut mich total, dass der Geburtsplan, schick mir gerne nochmal das, wo ich das gezeigt habe. Aber wir haben ja auch eine tolle Folge darüber. Und wir ja auch immer so, uns ist ja auch total wichtig ist, und das sage ich, deshalb wiederholen wir viele Dinge, aber einfach, man darf sagen, was man sich wünscht. Und nicht alles kann dann immer erfüllt sein, aber um es auszuschreiben, keiner kann in einen reinsehen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass du das einfach so schön auch gesagt hast. Und wie toll, dass du dann auch zum zweiten Mal einfach auch eine schöne Geburtsposition, selbstbestimmt deine Wassergeburt und dieses Mal dein Baby einfach das gut mitgemacht hat und es nicht so schnell da rausgeflutscht ist. Und obwohl die Wasserkinder ja eigentlich auch immer einen Moment brauchen.
Ja, genau. Das hat, also, ne, das ist so dieses, also wie ist das wohl für ein Kind geboren zu werden? Das muss man sich ja auch immer mal so ganz bildlich oder haptisch vorstellen. Ne, die kommen da echt raus und klar, ne, so das erste Kind im Stehen, da so mit der Schwerkraft dann auch noch und die Nabel schon irgendwie drum getüdelt, die sind dann voll in so einem Adrenalin oft. Die
und gucken wir ja auch
so starr an und man denkt, ja klar, wo bist du hier gelandet, Baby? Du bist auf der Erde angekommen, so geöffnet, ne? Dass man da erstmal vor lauter Weltschmerz oder vor lauter Erschrecken erstmal ganz starr ist und das erstmal braucht, so bis das.
Und man selber sieht die Situation. Ich hatte meine zweite Tochter, als ich die geboren hatte, die hatte auch irgendwie 35.000 Mal die Nabelschnur oder sonst wo. Und ich war so, oh, da ist sie ja, alles supi. Ne? Und ich merkte schon so, meine Hebammen waren so, so ein bisschen, ich so, lass sie mir mal, ist alles gut. Und sie wollte einfach kurz einmal so belüften und ich so, nee, alles gut, so voll in diesen Rausch von so. Also, ne?
Das
also
stimmt voll.
Und das ist auch das, was sie so beschreibt, so dass man das gar nicht irgendwie checkt.
Was wollen die denn jetzt? Warum nehmen die das Kind mit?
Ja.
Ne, und die wollten halt einmal wirklich gucken und nochmal, ne?
Und wenn der pH dann einfach, mein pH war wahrscheinlich auch nicht gut, da den zu Hause.
Meine Hausgeburt misst ihn nur
keiner. Misst ihn da keiner, deshalb nimmt einen so. Aber dass, wenn der pH dann einmal diese Auffälligkeit sieht, dann gucken die halt natürlich noch länger dein Baby an. Ne?
Das ist halt, und gucken, nehmen dann nochmal einmal komplette Blutgase ab. Ne? Also der pH-Wert ist sozusagen ein Hinweis über, also den pH-Wert, das Blut ist klar, gibt eben einen Hinweis über die Sauerstoffversorgung kurzfristig und dann gibt es aber eben noch andere, also eine vollständige Blutgasanalyse, wo man dann den Base Access und das Laktat und was noch alles irgendwie untersuchen kann, da kann man sich dann irgendwie so ein bisschen kompletteres Bild machen, aber wenn der Nabel-pH erstmal nicht gut ist und das Kind auch erstmal, ne, dass man es nicht einordnen kann, es kann ja sein, dass das Kind in der letzten halben Stunde wirklich relevant Stress gehabt hat. Das sieht man in dem Moment ja nicht. Hinterher, nach dem Motto, das hat sich ja schnell berappelt, dann ist man ja auch schlauer. Aber in der Situation weiß man eben nicht, ne, in welcher Stresssituation ist das Kind da jetzt rausgekommen. Und deshalb muss man sich da immer einmal vergewissern. Aber es ist für Eltern natürlich immer erschreckend. Und es hängt einem oft auch dann noch im System und nach, dass man irgendwie diese Sorgen, die man sich in dem Moment gemacht hat, ob es einem bewusst war oder nicht. Ne, aber das hängt dann immer noch so ein bisschen im System.
Ja, danke für deine Nachricht.
Danke für deine Nachricht und deine aufregenden Geburten. So, und im nächsten Nachricht kommt Mia. Und Mia hat auch eine spannende Frage, glaube ich.
Hallo Sisi, hallo Karin. Ich melde mich mit einer Sorge zu meiner ersten bevorstehenden Geburt. Mein ET ist im Mai. Und zwar bin ich HPV-positiv und wurde schon vor ungefähr 2 Jahren mit einem PAP4 operiert, eine Kolonisation. Und aktuell wurde wieder nachgewiesen, dass ich PAP3D2 habe. Und ich frage mich, ob eine vaginale Geburt weiterhin das Beste ist oder ob es verantwortungsbewusster oder besser für das Kind wäre, eine per Bauchgeburt quasi auf die Welt zu kommen, damit das Ansteckungsrisiko für das Baby sehr gering ist.
Ja, dieser scheiß HPV-Virus, ne? Humanes Papillomvirus. Das ist das, wogegen heutzutage die meisten Mädchen geimpft werden. Das ist das, wo die Generation, also von uns auf jeden Fall und auch von den Frauen, die jetzt jung schwanger sind, die meistens eben noch nicht geimpft waren. Und das HPV-Screen, da könnten wir jetzt viel drüber reden. Das, also ne, hat ganz verschiedene Hintergründe, wo wir jetzt sehr ausholen müssten, um das irgendwie genau in allen Facetten zu beschreiben. Also das HPV-Virus. Das HP-Virus ist ein sehr häufiges Virus mit einer häufigen Durchseuchung. Und es gibt verschiedene Formen und es gibt eben die sogenannten Hochrisikotypen, die dafür bekannt sind, dass sie in seltenen Fällen, also auch um die 1%, eben einen Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Und weil man das weiß und weil man neuerdings dagegen impfen kann, tut man das auch. Das nützt nur denen nichts, die jetzt HPV-positiv sind.
Und aber man sagt ja auch, dass die, die HPV-positiv sind, dass man die jetzt auch noch impfen
kann. Ja, genau. Da ist die Studienlage nicht so ganz einig tatsächlich. Also ja. Ich habe gerade mit meinem Günder auch nochmal drüber gesprochen, was der so empfiehlt, ja. Und so, weil ich da auch so eine israelische Studie gerade zugelesen habe, dass man das HPV-Virus ist genau wie viele andere Viren erstmal vollkommen symptomlos. Ja. Also man merkt es eben nicht, wenn man sich ansteckt. Das ist eine. Das heißt, man weiß nicht, ob man es hat. Das zweite ist, dass ein Virus ist mit einer sehr hohen Durchseuchung. Also dass viele Menschen, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber wirklich eine hohe Durchseuchung, dass viele Menschen HPV-positiv sind, ohne es zu wissen. Dazu gehören ungefähr 40% aller Schwangeren. Ich habe das gerade tatsächlich aus einem anderen Kontext nochmal nachgelesen, so eine Studie, wo es genau um diese Fragestellung ging.
Sie hat sich nicht vorbereitet.
Das ist jetzt nicht vorbereitet. Das ist super. Ist ja Zufall. Also so manchmal finde ich auch ein Goldkorn. Das war jetzt nicht vorgestern oder so. Aber ich kann immerhin, habe ich mir die Zahlen gemerkt. Also 40% aller Schwangeren sind HPV-positiv, okay, in der Schwangerschaft. Das weiß man auch erst seit die HPV-Diagnostik bei Frauen, ich glaube unter 35 oder unter 30, zu der Krebsvorsorge mit dazugehört. Und bei mir ist es ja so, dass sie eben auch sozusagen schon mal HPV-positiv war und auch schon einen auffälligen Pap-Abstrich hatte und jetzt wieder hat und natürlich deshalb wahrscheinlich auch engmaschig natürlich untersucht wird. Aber auch unter den Frauen, die, wie es empfohlen ist, innerhalb der Schwangerschaft irgendwann einen Pap-Abstrich zu machen, wird eben heutzutage häufig ein HPV-Abstrich gleich mitgemacht. Also nicht nur der Pap-Abstrich, der sich um die Zellen kümmert, also um die Zellveränderungen, sondern auch den Virusnachweis. Und 40% finde ich schon verdammt viel. Ja, 40% aller Schwangeren finde ich schon verdammt viel. Es ist im Übrigen, und das ist komischerweise auch gar nicht so kommuniziert, ich glaube nämlich nicht, dass alle Frauen das angeboten kriegen. Es gibt mittlerweile ein Vaginalgel, was man bei viruspositiven Frauen, gerade mit denen mit Hochrisikofaktoren, was man denen verabreichen kann, das ist ein Selengel. Das heißt Deflagyn heißt das. Und das enthält Zitronensäure und Selen. Und Selen ist ja bekannt als Mineralstoff zur Unterstützung des Immunsystems. Und das führt eben zu einer häufigen Remission. Also das heißt, dass die Pap-Abstriche besser werden. Also dass aus einem Pap 2 oder 3 eben auch wieder ein Pap 1 werden kann. Und es führt dazu, dass die HPV-Viren einfach sinnvoll bekämpft werden, direkt vor Ort. Weil sonst ist es einfach so, meistens gehen die ja nach einer Zeit wieder weg. Also der Mensch hat ja ein Immunsystem und Viren werden bekämpft, überall, egal wo wir sie haben. Und wenn man einmal HPV-positiv ist, heißt es überhaupt nicht, dass man damit dann forever positiv ist, sondern die gehen dann wieder weg.
Hm. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, wie ist der Stand? Ne? Voll. Also wie ist gerade generell...
Wie ist mein Immunsystem, mein Stress, wie gut ist mein Körper gerade in der Lage?
Ist da auch wieder das Mikrobiom wichtig
sozusagen? Sich da zu werden, ja natürlich. Also ne, ein positives Mikrobiom ist eben natürlich für den pH-Wert wichtig und auch für die Gesundheit der Zellen. Hm. ausreichender Vitamin-D-Status ist wichtig und so. Aber dieses Deflagyn, das ist wirklich ein ganz, das ist relativ neu. Das ist so ein Vaginalgel, was man wirklich über 3 Monate hinweg mit so einem Applikator dann abends immer sich vor den Muttermund ballert. So, also wenn man jetzt davon ausgeht, 40%, das hat man sich dann nämlich angeguckt, 40% aller Schwangeren sind HPV-positiv. Und 7 oder 8% davon mit Hochrisikofaktoren, also auch nicht wenige. Ungefähr 60% aller Kinder stecken sich an bei der Geburt. Aber nach einem halben Jahr war bei keinem Kind, was untersucht wurde in der Studie, ich glaube, es waren so 400 Mutter-Kind-Paare, die man da untersucht hat. Nach 6 Monaten waren alle Kinder wieder negativ. Also man hat bei den Kindern in Bindehäuten, da war es häufig, in der Nasenrachentrakt. Und bei Mädchen im Vaginaltrakt hat man geguckt und das ging dann eben schnell wieder weg. Und deshalb gilt es als nicht als Indikation HPV-positiv für einen Kaiserschnitt. Also anders als zum Beispiel ein Herpes-Simplex-Virus, also ein Herpes-Genitalis, wo man tatsächlich in einigen Situationen primär einen Kaiserschnitt machen sollte. Es ist beim HPV-Virus keine Kaiserschnittindikation. Also das ist das, was sozusagen die aktuelle Studienlage sagt. Und deshalb, das war ja deine konkrete Frage, es ist natürlich nicht verantwortungslos, eine vaginale Geburt anzustreben.
Da hattest du ja Glück, dass Karin da gerade sich drüber so
also, ausweicht. Also vor vier Wochen hätte ich auch gesagt, oha, muss ich nachlesen. Ja, ja. Aber in dem Fall hat sie es gerade.
Vielen Dank für dein Goldkorn.
Wir können ja diese Studie in die Shownotes packen.
Habe ich mir schon aufgeschrieben.
Dann kann man das dann nochmal nachlesen. Jetzt ist auch im Ärzteblatt oder im Gynäkologen oder so veröffentlicht worden. Ich habe die auch sogar auf Deutsch gelesen.
Super, vielen Dank, Karin.
Ja, ich danke Mia für deine
gute Frage.
Fancy Frage.
Und wir kommen jetzt zu unserer nächsten Frage oder Sprachnachricht von Julia.
Ich bin Hebamme und habe in dem Kreissaal geboren, wo ich auch arbeite. Ich hatte den Luxus, dass mich eine liebe Kollegin aus dem Team die ganze Zeit betreut hat. Das heißt, ich hatte quasi einen Luxus-Beleghebammen-Service aus dem Team. Und diese Kollegin hat mich so wundervoll begleitet, mich und meinen Mann, sodass ich ihr auf ewig zu Dank verpflichtet bin. Sie hat mich einfach machen lassen. Ich durfte mich frei bewegen. Ich durfte selbstbestimmt gebären. Und das war wirklich toll und schön. Ich habe mich viel bewegt und habe dann am Ende meinen Sohn in die eigenen Hände geboren, was ein wirklich schönes, prägendes Ereignis für uns beide, für uns alle drei war und ist. Und nach 13 Stunden Geburtsdauer war das natürlich trotzdem ein zehrender, anstrengender Verlauf, der zum Glück physiologisch und unkompliziert war. Und die Schmerzen sind auch bis heute nicht komplett vergessen, aber das Ereignis Geburt bleibt mir trotzdem positiv in Erinnerung.
Ja, also ich kann ja nur erstmal sagen, so schön diese Geschichte zu hören. Und wenn eine Hebamme sagt, dass sie den Luxus hatte, dann ist es für mich bloß leider wieder so ein trauriges Ereignis, weil es sollte ja einfach kein Luxus sein, diese Betreuung, die du da erfahren hast, weil so sollte es ja eigentlich sein. Und wir sind erstmal beide sehr dankbar, dass du diese Nachricht mit uns teilst und deine Geschichte und deine positive Geburtserfahrung, aber natürlich auch krass, wie einfach, also das kenne ich auch von vielen Frauen, die ich begleitet habe, die jetzt sagen, ja, meine Geburt, aber krass, wie diese Wehen einfach auch in meinem Schmerzgedächtnis geblieben sind und nicht einfach so wie bei vielleicht alles anderen. Vergessen. Ich habe alles vergessen. Ja. Deshalb, dass es von Frau zu Frau unterschiedlich ist, ne?
Ja, und auch wie es also zwei Sachen, die mir so einfallen. Einmal, wie sozusagen diese Gleichzeitigkeit von Empfindungen, die man jetzt nicht unbedingt sozusagen direkt übereinander legen kann. Also gleichzeitig super krass und super heftig und super intensive Schmerzen Und gleichzeitig war eine tolle Geburt. Hm. Ne, dass es sich eben nicht wie sonst oder wie erwartbar vielleicht irgendwie ausschließt, sondern dass es gleichzeitig möglich ist. Und das ist eben auch bei einer Geburt, macht einfach auch die Besonderheit einer Geburt aus. Ne? Dass man sagen kann, es war super krass und ich habe echt gedacht, krass. Ey, ich sterbe. Aber es war so toll. So heißt es schon. Eine Geburt ist krass. Ich glaube, das trifft es sowieso irgendwie ganz gut. Und das Zweite ist einfach auch so diese eigene Erfahrung, wenn Hebammen Kinder kriegen.
Wie dieses Dankbarkeitsverhältnis, ne, beschreibt, fand ich auch.
So genau, ne, dass man dann irgendwie, also es ist ja, ne, während man Kinder kriegt, man schaltet den Hebammenkopf ja auch nicht, also man ist ja die Festplatte nicht gelöscht, sozusagen. Also man ist ja auch gleichzeitig, auch da wieder gleichzeitig Gebärende und auch Hebamme. Und ich fand es schon sozusagen in der Eigenwahrnehmung, dass ich dachte, ach krass, also so ist das. Und ne, so Dinge, die man sozusagen vorher ja tausendmal erlebt hat, die dann irgendwie selber im eigenen Körper zu erfahren, so, das ist schon auch echt speziell. Und auch die Dankbarkeit für das, was eine Hebamme macht. Also oft ist ja so eine flapsige Frage, bist du Hebamme, hast du auch selber Kinder gekriegt, hörte, das ist bestimmt keine Hebamme, das konntest du das ja alleine, so lol. Also natürlich nicht, sondern auch erst recht da und irgendwie so merkt so, oh, ne, also wir beide schwärmen ja einfach auch also immer über unsere Hebammen, die wir selber hatten und so und wissen, was wir denen zu verdanken haben, weil es einfach so krass ist, dass da
jemand ist, getragen der werden. So
durchcoacht, ey. Mhm. Das ist schon echt toll. Ja.
Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde zum Beispiel viele Dinge, also so eine PDA, also ich habe ja nun 4 vaginale Geburten zu Hause gemacht, da war nichts mit Dings so, aber manchmal würde ich gerne einfach Dinge mal selber wissen, wie sich das anfühlt.
Ne? Wie eine PDA, ne? Sich anfühlt.
Wie sich eine PDA zum Beispiel
anfühlt. Wie sich Lachgas anfühlt.
Würde ich gerne eigentlich mal so einfach nur, ich frage auch immer ganz viel, ich frage so, und wie fühlt sich das jetzt an? Also so und so, ne? Also so da einfach irgendwie reinzukommen. Ich will jetzt nicht abschweifen, aber das ist auf jeden Fall das krasseste Erlebnis auch nach wie vor, was ich so in meinem Leben bis jetzt so erlebt habe. Dieses so, und ich kann das auch, diesen Schmerz und dieses so, dieses Gefühl, also ich würde immer gerne nochmal, also ich mag Geburt, also ich finde diesen Geburt, ich mag vor allen Dingen den letzten Part der Geburt, dieses Rausschieben, fand ich immer als wow.
Mega. So mega. Ekstatisch, so Hammer. Ja. Ich meine, wir Hebammen sind noch nicht ganz dicht. Ja,
aber so, ich weiß, was sie da sagt. So, ne?
Ja, das ist wirklich overwhelming. Mhm. Also es ist wirklich jenseits von allem, was man, ja, es ist krass. Ja, guck mal.
Toll. Lassen wir mal so stehen, ne?
Lassen wir vollkommen so stehen und bedanken uns für deine schöne Erfahrungen, die du mit uns allen geteilt hast.
Und was für eine tolle Kollegin, die dann die ganze Zeit bei dir geblieben ist.
Ja, genau. Die, alle Liebe an alle Kolleginnen da draußen, die jetzt gerade im Kreißsaal stehen und zu Hause bei den Frauen und ihnen beim Gebären helfen. Ja, das war wieder eine schöne Community-Folge.
Ja, und wir wollten auch irgendwie gerne das so mit dieser letzten Frage einfach auch so stehen lassen, so dieses positive Geburtserlebnis und aber trotzdem auch zu sagen, so dass es einfach krass ist. Und wir wissen, dass in der Geburtshilfe einfach noch sehr, sehr viel zu tun ist. Wir wissen um die Problematik, die wir gerade haben. Und deshalb ist es auch so wichtig, euch darauf vorzubereiten. Und auch genau das haben wir ja in der Geburtsfolge, die ihr vielleicht gehört habt. Da sind wir ja mal ganz anders vorgegangen, als euch zu sagen, so funktioniert Geburt, sondern es ist einfach nicht so, dass jede Frau das Glück hat, eine 1-zu-1-Betreuung und eine Hebamme dauerhaft für sich zu haben. Das würden wir uns wünschen. Das ist für uns die Wunschvorstellung der Geburt. Aber so ist es leider aktuell nicht. Und deshalb war uns auch so wichtig, in dieser Geburtshilfe einfach zu zeigen, auch wenn ihr das nicht habt, was könnt ihr tun, um Sachen umzusetzen, um euch stark zu machen, um eure Stimme zu erheben und um gut durch eure Geburt zu kommen. Also wenn ihr jetzt diese Folge noch nicht gehört habt, geht ruhig nochmal zurück, weil das war uns ein ganz großes Anliegen, als jetzt nur jetzt will so eine Wissensfolge, sondern einfach so einfache Sachen euch an die Hand zu geben, um gut durch eure individuelle Geburt zu kommen.
Genau. Und in diesem Sinne, mit der nächsten Folge starten wir dann
in die neue Mini-Staffel. Eine
kleine Mini-Staffel. Und haben auch da wieder schöne Dinge für euch vorbereitet und freuen uns auf nächsten Dienstag mit euch im Hebammensalon.
Also, macht's gut, ihr Lieben.
Bis dann. Mich auch.
Tschüss.
Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion: Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt: Bettina Besken. Vermarktung: Theresa Sawatzki.